NDR Info. Echo des Tages.
Signal auf Rot. Die Bahn wird in Mainz erst Ende des Monats wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen können. Auch heute waren die Personalprobleme an der Schiene ein großes Thema. Bahn und Politik haben aber nur kleine Fortschritte angekündigt. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es im Echo des Tages heute um Pflege in Not, Korruption und viel zu wenige Pflegefachkräfte und das angesichts einer alternden Gesellschaft. Und die Politik hat auch keine Lösungen parat. Hören Sie dazu unseren Kommentar. Ausgrenzung ganz normal. Viele Schüler und Studenten fühlen sich diskriminiert. Und er hat es wieder getan. Er hat sein Trikot zerrissen. Robert Harting ist zum dritten Mal Diskus-Weltmeister. Wir schalten am Ende der Sendung live nach Moskau. Im Studio ist Sabine Rhein. Schönen guten Abend. Niemand hatte ernsthaft erwartet, dass die Bahn zusätzliches Personal aus dem Hut zaubern würde, wenn der Druck nur groß genug wäre. Einen Versuch hat die rheinland-pfälzische Politik trotzdem gemacht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Mainzer Oberbürgermeister Ebling haben sich heute mit Bahnvertretern an einen Tisch gesetzt, in der Hoffnung, am Mainzer Hauptbahnhof doch schneller wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren, wo seit inzwischen einer Woche viele Züge ausfallen oder umgeleitet werden. Nun fängt in der nächsten Woche die Schule wieder an. Dann werden wohl etliche Bahnnutzer auf Bus oder Auto umsteigen müssen. Ein bisschen besser soll es trotzdem werden, so berichtet Armin Angele.
Auf einmal geht es doch. Die Bahn reagiert. Sie verspricht, das Bahnchaos in Mainz zu entschärfen. Von Samstag an gilt am Mainzer Hauptbahnhof an Wochenenden wieder der normale Fahrplan. Der Vorstandsvorsitzende der Bahntochter DB Netz AG, Frank Senhen, stellte einen 10-Punkte-Plan vor. Die Situation in Mainz werde sich dadurch deutlich verbessern.
Was wir kurzfristig gemacht haben, sind Optimierungen, die sicherstellen können, dass wir in der Hauptverkehrszeit an den Wochentagen 85% der Verkehre zwischen 6 und 8 Uhr im Nahverkehr fahren können. Darüber hinaus werden wir weitere Fahrdienstleiter ausbilden, sodass wir zukünftig sicher den Betrieb hier und vollständig den Betrieb hier in Mainz abwickeln können.
Ab Ende August soll am Mainzer Hauptbahnhof alles wieder normal laufen, falls nicht weitere Mitarbeiter krank werden. Senhen kündigte an, die Bahn werde bundesweit 340 neue Fahrdienstleiter einstellen. Insgesamt seien es dann 600 in diesem Jahr. Zudem würden einige Fahrdienstleiter so ausgebildet, dass sie bei Bedarf an benachbarten Stellwerken arbeiten könnten. Zum Schulbeginn am Montag werden morgens 13 Züge mehr als bisher Mainz anfahren. Der Schulbeginn habe höchste Priorität, sagte Michael Heilmann vom Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd.
Wir werden mit Hochdruck daran arbeiten, dass jetzt ab kommenden Montag, wo die Schule ja wieder beginnt, die Schüler in die Schule kommen und auch wieder mit dem Rheinland-Pfalz-Takt nach Hause. Wir werden jetzt intensive Gespräche mit allen Beteiligten führen, um dieses sicherzustellen.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer begrüßte die Pläne der Bahn, machte aber auch deutlich, dass sie nicht ganz zufrieden sei.
Ich bin nicht vollends zufrieden. Ich hätte mir gewünscht, dass nächste Woche alles wieder ganz normal läuft. Aber wir haben sowohl die Schülerverkehre ganz ordentlich jetzt miteinander besprochen, als auch den Vollbetrieb ab Ende August. Und das macht mich natürlich froh. Aber klar ist auch, sowas darf nie mehr vorkommen. Es muss ein einmaliger Fall gewesen sein.
Dreyer kritisierte zugleich den Bund als Eigentümer der Bahn. Er solle weniger Geld aus der Bahn herausziehen. Nicht ganz zufrieden ist auch der Chef der Eisenbahngewerkschaft Alexander Kirchner.
Das heute geführte Gespräch ist bestenfalls eine Teil- oder Übergangslösung für den Standort Mainz. Hier muss nachhaltig umgesteuert werden. Wir wollen erreichen, dass die Reset-Taste gedrückt wird. Das heißt, dass innerhalb der Bahn man über die Frage der Personalplanung und der Ausstattung mit Mitarbeiter neue Wege geht. Die Mitbestimmung der Betriebsräte muss verbessert werden.
Könnte es in anderen Städten demnächst zu ähnlichen Problemen wie in Mainz kommen? Die Bahn sagt, die Personalsituation an Stellwerken in anderen Städten sei auch nicht optimal. Doch es gebe nirgendwo ein solches Problem wie in Mainz. Die Bahn kündigte an, sie werde bundesweit die personelle Besetzung in allen Stellwerken prüfen. Der Fahrgastverband Pro Bahn verlangt wegen der Zugausfälle Entschädigungen für Berufspendler. Diese könnten zum Beispiel eine kostenlose Monatskarte erhalten. Darüber liefen nun Gespräche mit der Bahn.
Das Land schüttelt den Kopf wegen des Stop-and-Go bei der Bahn. Aber wenige Wochen vor der Bundestagswahl hat auch die große Politik das Thema entdeckt, um gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen, wie Dietmar Riemer berichtet.
Mit hörbarer Freude machen sich die Wahlkämpfer in Berlin nun über die Mainzer Bahnblamage her. Für Renate Künast, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, ist die Sache sonnenklar.
Dieses Chaos war vorauszusehen. Ich muss allerdings auch sagen, dieses Chaos trägt einen Namen und der heißt Ramsauer. Börsengang und Zwangsdividende von Schwarz-Gelb, das hat der Bahn faktisch den gar ausgemacht.
Die Antwort von Verkehrsminister Ramsauer, CSU, kam postwendend und wie nicht anders zu erwarten mit dem Hinweis, das Gegenteil sei richtig. Nämlich, die SPD leide unter politischem Gedächtnisschwund einschließlich der Grünen. Nach der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD bis 2009 habe nämlich erst die schwarz-gelbe Bundesregierung diese wörtlich Scherben aufgekehrt und den Kurswechsel hin zu einer kundenorientierten Deutschen Bahn vollzogen. Man hört, die Stimmung ist gereizt, die Empörung groß und das Unverständnis erst recht. Wie kann so etwas eigentlich passieren im Hochtechnologieland, ist die meistgestellte Frage heute in Berlin. Und dazu noch besorgt die Nachfrage, ist Mainz bald überall? Die Bahn sagt nein, will es aber zur Vorsicht nicht ganz ausschließen. Personal muss her und zwar schnell. Patrick Döring, FDP-Generalsekretär, sitzt im Aufsichtsrat der Bahn und weiß, was bei der Bahn läuft oder eben zurzeit nicht. Im Hessischen Rundfunk sagte der FDP-Mann, Geld für Personal sei genug da, aber keine Bewerber für offene Stellen. Den Bahnvorstand nun einen Kopf kürzer machen, davon rät der FDP-Fraktionsvorsitzende Brüderle ab. Es sei niemandem gedient, jetzt Bahnvorstände zu entlassen. Was jetzt nur noch helfe, sei eine grundlegende Neustrukturierung der gesamten Bahn. Und so fordert Brüderle in der Mainzer Allgemeinen doch tatsächlich als einziger, nochmal über einen Börsengang der Bahn nachzudenken.
Wer pflegt die vielen Alten in Deutschland in 20, 30 oder 40 Jahren und unter welchen Bedingungen? Das ist ein altes Thema, aber vielversprechende neue Perspektiven gibt es trotzdem kaum. Stattdessen in Berlin heute gleich zweimal schlechte Nachrichten in Sachen Pflege. Und dabei ging es noch nicht einmal um die Zukunft. Schon heute fehlen daheim und in den Heimen zigtausende Fachkräfte. Und außerdem scheint es in der Branche manchen zu geben, der mehr Geld verdienen möchte als erlaubt. Transparency International spricht von Korruption und Betrugsfällen. Ina Lebedev berichtet.
Laut Statistischem Bundesamt werden zurzeit in Deutschland rund 2,5 Millionen Pflegebedürftige von etwa 950.000 Beschäftigten zu Hause oder in Heimen gepflegt.
Diese Zahl wird wachsen, nicht zuletzt deswegen, weil die Demografie halt so ist, wie sie ist, aber vor allen Dingen, weil dieses Pflegesystem auf die Defizite der Pflegebedürftigen abstellt und nicht darauf, ihre Stärken zu erhalten und auszubauen.
Anke Martini von Transparency International Deutschland hat gerade eine Studie veröffentlicht, die die Schwachstellen der Pflege in Deutschland untersucht. Das Ergebnis: zu wenig Transparenz und Kontrollmöglichkeiten für die Betroffenen und jede Menge Möglichkeiten, die Abhängigkeit von Pflegebedürftigen wirtschaftlich auszubeuten.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich am meisten schockiert war. Die Menschen, die für Investitionen werben in Pflegeheime, die versprechen ihren Investoren ja eine Rendite von bis zu 7%. Und da gibt es eben im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man spart am Personal und man hat nirgendwo fast eine so hohe Burnout-Quote wie unter Pflegepersonal. Und das Zweite, dass eben das Privatvermögen der Menschen ausgeplündert wird und deren Geld für Kost und Logis eben verwandt wird, um dem Inhaber oder Pächter der Immobilie wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen.
Betrug, Korruption und mangelnde Transparenz würden deshalb möglich, weil es mit Trägern, Heimleitungen, Kranken-, Pflege- und Sozialkassen und der Rentenversicherung zu viele Verantwortliche gäbe. Außerdem stünde eine föderale Organisationsstruktur bundesweit agierenden Wirtschaftsunternehmen in der Pflege gegenüber. Wer in einem Bundesland betrüge, könne das woanders ohne Probleme fortsetzen. Und Betroffene könnten die Qualität von Pflegeeinrichtungen schlichtweg nicht beurteilen, sagt Barbara Stolterfuth, Co-Autorin der Studie.
Die Prüfberichte bekommen die Träger von Pflegeeinrichtungen, also zum Beispiel die AWO, die Pflegekassen, die Sozialhilfeträger. Und in diesen Prüfberichten steht alles drin, was in so einem Heim vorgeht und was man eigentlich ändern müsste. Aber die Prüfberichte bekommen nicht die Angehörigen, die Beschäftigten, die Pflegebedürftigen selbst.
Für die Pflege forderte Transparency Deutschland deshalb unter anderem regelmäßige unangemeldete Kontrollen, durchsetzbare Mitbestimmungsrechte der Heimbewohner und Angehörigen und eine deutschlandweit einheitliche Website, auf der sich Betroffene über die Qualität von Pflegeheimen informieren könnten. Der Spagat zwischen Bürokratie, Wirtschaftlichkeit und ethischen Prinzipien, er beschäftigt auch den Arbeitgeberverband Pflege. Heute hat der Verbandspräsident Thomas Greiner in Berlin Vorschläge gemacht, wie die Pflege in den kommenden Jahren verbessert werden könnte.
50.000 zusätzliche Kräfte in der Pflege innerhalb von 2 Jahren. 25.000 Betreuungskräfte, 25.000 Hilfs zu Fach. Wir würden damit an den beiden entscheidenden Stellschrauben drehen und könnten rasch und auch realistisch zu Lösungen kommen, weil wir auch die Leute haben mit dem großen Potenzial an Hilfskräften.
Laut Arbeitgeberverband Pflege seien das Vorschläge für eine schnelle Lösung. Mittel- und langfristig käme der Pflegemarkt aber an ausländischen Fachkräften nicht vorbei.
50.000 zusätzliche Pflegekräfte notfalls aus dem Ausland geholt, könnte die Lage also aktuell entspannen, wenn man denn die Leute bekommt, der Beruf attraktiver wird, besser bezahlt zum Beispiel. Dafür aber müsste die Politik die Weichen stellen, Antworten auf die großen Fragen der Pflege finden. Aber trotzdem steht das Thema irgendwie abseits, auch im Wahlkampf. Angela Tesch kommentiert.
Nichts werde Deutschland stärker verändern als das Altern und Schrumpfen der Bevölkerung, sagen Wissenschaftler schon lange. Erst gestern legte das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung seine Demografiestrategie vor, der Titel Anleitung zum Wenigersein. Auch Politikern ist das Problem nicht fremd. Aber wer hört schon gern unbequeme Wahrheiten, noch dazu vor Wahlen? Sicher, auf Wahlplakaten ist die alternde Gesellschaft zu besichtigen von ihrer Schokoladenseite. Die nette Oma mit der frechen Enkelin, das rüstige Seniorenpaar, das sich Alter ohne Armut wünscht oder Spitzenkandidaten älteren Semesters wie Rainer Brüderle von der FDP. Sie alle haben ein freundliches Gesicht aufgesetzt, wirken dynamisch, den Rest übernimmt das Bildbearbeitungsprogramm. Gehhilfen, Pflegebetten oder Schnabeltassen, dagegen Fehlanzeige. Auch keine erschöpften Nachtschwestern im Pflegeheim. Bis 2030 wird es wahrscheinlich 3,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland geben. Demografiebedingt sinkt aber die Zahl der Pflegekräfte. Da dürfte sich eine gewaltige Lücke in der professionellen Pflege auftun. Bis zu 500.000 Beschäftigte könnte fehlen. Auch die klassische Betreuung in der Familie nimmt rapide ab. Und wer gibt dann Obacht auf den dementen Opa? Wer sorgt für die gute Lebensqualität bis ins hohe Alter? Der Pflegeberuf ist anstrengend und unattraktiv. Schlechte Bezahlung und Schichtdienst schrecken Schüler ab, die sich inzwischen die Lehrstellen aussuchen können. Und die Mobilisierung der sogenannten stillen Reserve, also von Langzeitarbeitslosen oder Frauen, die wegen der Kinder Pause gemacht haben, reicht nicht aus. Erst in der jüngsten Vergangenheit hat die Politik ihren Widerstand gegen Fachkräfte aus dem Ausland aufgegeben. Geworben wird nun in Süd- und Osteuropa, in China, auf den Philippinen. Doch Deutschland hat den Punkt längst überschritten, an dem das demografische Ruder noch einmal herumgerissen werden kann. Für die Experten vom Berlin-Institut ist der Bevölkerungsrückgang nicht mehr aufzuhalten. Selbst wenn Deutschland jährlich einen Zuwachs von 200.000 Menschen durch Zuwanderung erlebte und Frauen mehr Kinder bekämen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hatte vor 4 Jahren eine Pflegereform angekündigt. Das Jahr 2011 wurde gar zum Jahr der Pflege ausgerufen. Am Ende bleibt Stückwerk. Ein wenig Fachkräfteimport, eine leichte finanzielle Verbesserung für Demenzkranke, etwas Entlastung für pflegende Angehörige und ein staatlicher Zuschuss für eine private Pflegeversicherung, von der Experten sagen, sie sei zu niedrig und werde nicht funktionieren. Die grundlegende Reform der Pflegeversicherung ist FDP-Gesundheitsminister Bahr schuldig geblieben. Deren Weiterentwicklung wird nun für die nächste Legislaturperiode versprochen. Konzepte dafür gibt es bereits. Was fehlt, ist der Mut. Denn die Folgen des Wenigerseins werden sehr, sehr teuer.
Ein Kommentar von Angela Tesch. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer anders ist, ist raus. Das kennt jeder irgendwie aus der Schulzeit, zumindest als Beobachter. Das macht die Sache aber nicht besser. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gab es viele Bemühungen, Diskriminierung zu beenden. Aber wie die neue Studie der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Christine Lüders, zeigt, ist das Ausgrenzen weiter traurige Normalität. An Schulen, an Universitäten, im Beruf. Betroffen unter anderem Menschen mit fremdem Namen. Tina Srowik berichtet.
Ein Viertel aller Schüler und Studenten mit Migrationshintergrund fühlen sich an Schulen oder Unis benachteiligt. Das ist ein Ergebnis des Berichts, auf den es schnell erste Reaktionen gab. Zum Beispiel von Ekin Deligüz, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 den Grünen.
Junge Migranten bleiben auf der Strecke, wenn es darum geht, Erfolge in der Schule vorzuzeichnen. Das liegt nicht nur an den Schülern, das liegt auch an den Strukturen.
Und dass bestimmte Gruppen wegen Diskriminierungen keinen Erfolg in der Schule haben, kann sich Deutschland langfristig nicht leisten, sagt auch die Antidiskriminierungsbeauftragte. Wer sich ausgegrenzt fühlt, braucht eine unabhängige Anlaufstelle, in der er Unterstützung und Beratung bekommt, so Lüders. Eine dieser Stellen gibt es seit einem Jahr im Kultusministerium Niedersachsen. Laut Staatssekretär Peter Bräth gab es dort schon über 500 Anfragen und vielen Menschen konnte geholfen werden.
Auffällig in Niedersachsen ist jedenfalls, dass von Seiten der Angerufenen wir feststellen, dass sie sehr froh über dieses Angebot sind. Insbesondere in Schulen es häufig zu Lösungen gekommen ist, ohne dass man über Strafe gehen muss.
Du Neger, du Schwuchtel, du Zwangsverheiratete. Unter solchen Beschimpfungen leiden viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Jeden Tag. Lea Lief ist 19 Jahre alt und kennt die Sprüche.
Also auf meiner Schule war einer gewesen, der hat halt geoutet und da kam mal von den kleineren, sag ich mal, 5-6-Klässlern Sprüche. Oh, Schwuchtel, wie siehst du denn aus? Oh, sag mal, geh auf eine Schule, was willst du eigentlich hier?
Kein Einzelfall. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Christine Lüder sagt, wer dauerhaft diskriminiert wird, der leidet in mehrfacher Hinsicht.
Der verzweifelt irgendwann, weil er sich ausgegrenzt fühlt. Und jemand, der ausgegrenzt ist, ist nicht so leistungsfähig wie einer, der mit einer ganz anderen Motivation arbeiten kann.
Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Berichts der Antidiskriminierungsstelle. Wenn keiner einschreite, könnten Diskriminierungen schlimmstenfalls die schulische und berufliche Entwicklung beeinträchtigen, so die Studie. Wo die Grenze zur Diskriminierung zu ziehen ist, ist ganz klar, sagt Staatssekretär Peter Bräth.
Die Grenze ist natürlich auf der Opferseite zu suchen. Jeder bestimmt ja sozusagen den Kreis seiner Individualität selbst und den darf man ja nicht verletzen.
Anlaufstellen könnten dann weitere Beratung leisten und den Opfern helfen. 3 Mitarbeiter an solchen Beschwerdestellen würden die Länder weniger kosten als das Scheitern bestimmter Gruppen von Schülern, sagt Lüders. Ihre Forderungen an die Politik?
Erstens halte ich es für sehr wichtig, dass jedes Land sich bemüht, eine Beschwerdestelle einzurichten. Zweitens halte ich es für sehr, sehr wichtig, innerhalb der Lehrerbildung für Sensibilisierung zu sorgen. Und drittens wäre es schön, wenn das auch noch mal ganz deutlich in Landesschulgesetzen verankert würde.
Das hat das Bundesland Berlin zum Beispiel schon umgesetzt. Hier sind Lehrer jetzt verpflichtet einzuschreiten, wenn Schüler diskriminiert werden.
Unfassbar, was sich im Klinikum Hildesheim in den vergangenen Jahren auf der Kinderstation abgespielt haben soll. Angeblich hat ein Pfleger dort immer wieder Mädchen missbraucht und nicht nur dort. Aber laut Staatsanwaltschaft in einem Zeitraum von mehr als 3 Jahren. Seit heute steht der Mann vor Gericht. Ihm drohen viele Jahre Haft. Thomas Hans hat den Prozessauftakt in Hildesheim soweit möglich beobachtet.
Mit einer grünen Kapuzenjacke vor dem Gesicht betritt der Angeklagte den Gerichtssaal. Zum Schutz vor den Kameras. Sein Auftritt vor den Prozessbesuchern und Beobachtern ist nur kurz, denn gleich zu Beginn schließt das Gericht die Öffentlichkeit aus. Auf Antrag von Nebenklage und Verteidigung erklärt Gerichtssprecher Stefan Loheit.
Letztlich sind alle Straftaten, haben Bezug zur Intimsphäre der beteiligten Person, sodass die Kammer davon ausgegangen ist, dass deren schutzwürdige Interessen über die Interessen der Allgemeinheit an der öffentlichen Berichterstattung überwiegen. Mit der Folge, dass für die komplette Hauptverhandlung bis zum Abschluss der Beweisaufnahme und zum letzten Wort die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.
Die Vorwürfe gegen den Mann wiegen schwer. Es geht um Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuellen Missbrauch. So soll der Mann während seiner Nachtdienste auf der Kinderstation in 12 Fällen junge Patientinnen betäubt und den anschließenden Missbrauch gefilmt haben. Betroffen sind auch 8 weitere junge Frauen außerhalb der Klinik. Der Angeklagte soll sie in einer Zeller-Diskothek kennengelernt haben.
Diesen soll er dann erzählt haben, er würde für Schulungszwecke für das Klinikum entsprechende Bilder von Blutabnahmen tätigen, konnte die Frauen nach Bekundung entsprechend überzeugen, sich Blut abnehmen zu lassen. Stattdessen soll er sie allerdings intravenös betäubt haben, um diese dann auch auf verschiedenste Art und Weise sexuell zu missbrauchen.
Schon vor der Verhandlung heute hatte der Angeklagte die Taten eingeräumt. Die Ermittler hatten ihn mit den sichergestellten Videodateien konfrontiert. Auch im Laufe des Prozesses wird der Angeklagte ein Geständnis ablegen, verspricht sein Verteidiger Matthias Döring.
Wir haben im Vorfeld sehr intensiv an der Aufarbeitung dieser einzelnen Fälle gearbeitet, sodass er
einsichtig zu seinen Taten, aber auch geständig ist, was wichtig ist für die Opfer, damit ihnen die Aussagen und damit nochmal dieser ganze schicksalshafte Verlauf erspart bleibt. Darin sehe ich auch die Aufgabe der Verteidigung, für den Angeklagten und für die Opfer das Ganze aufzuarbeiten.
Sollte es zu einer Verurteilung kommen, droht eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren, heißt es vom Gericht. Auch eine mögliche Sicherungsverwahrung nach der Haft steht demnach im Raum. Ein Sachverständiger hat deshalb im Vorfeld unter anderem hinterfragt, ob der Mann möglicherweise ein Hangtäter ist, so Gerichtssprecher Stefan Loheit.
Der Angeklagte muss also, um die Voraussetzung der Sicherungsverwahrung zu erfüllen, einen Hang zu erheblichen Taten aufweisen, die die Allgemeinheit stark gefährden werden.
Neben dem Prozessauftakt heute hat das Hildesheimer Landgericht 5 weitere Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird es demnach frühestens Anfang September geben.
Morgen beginnen im Nahen Osten Friedensgespräche. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass Israelis und Palästinenser nach Jahren des Schweigens plötzlich einen gemeinsamen Weg finden, gilt als ausgesprochen gering. Als Zeichen des guten Willens hat Israel im Vorwege versprochen, palästinensische Gefangene freizulassen und kurz danach angekündigt, neue Siedlungen zu bauen. Über den Stand der Diskussion am Tag vor dem ersten Treffen berichtet aus Tel Aviv Thorsten Teichmann.
Der oberste Gerichtshof hat den Einspruch gegen die Freilassung zurückgewiesen und erklärt, über die Entlassung der palästinensischen Gefangenen dürfe ein Ministerkomitee entscheiden. Eine Organisation, die Familien von Terroropfern vertritt, hatte verlangt, dass die gesamte Regierung oder das Parlament über diesen Schritt abstimmen. Die Richter wollten dem nicht folgen. Die ersten Palästinenser kommen wohl noch in der Nacht frei. Zweifel an Israels Ernsthaftigkeit entsteht an einer anderen Stelle. Der palästinensische Politiker Yasser Abed Rabo warnt, die nie dagewesene Ankündigungswelle von neuen Wohnungen in jüdischen Siedlungen könnte die geplanten Gespräche platzen lassen, noch bevor sie überhaupt begonnen haben. Verhandlungsführer Saib Erik hat erklärt, es habe den Anschein, als wolle die israelische Regierung verhindern, dass die Palästinenser überhaupt zu den Gesprächen erscheinen. Die Nervosität ist groß. Die israelische Regierung will sich vom Siedlungsprojekt auf besetztem Gebiet nicht verabschieden. Das Innenministerium erklärte jetzt, es habe 890 Wohnungen in der Siedlung Gilo im Süden von Jerusalem endgültig genehmigt.
Sie hören das Echo des Tages. Es ist 7:08. Lothar Bisky. Die Linkspartei ist ohne ihn kaum denkbar. Insgesamt 11 Jahre lang führte er die Vorgängerpartei PDS, um danach noch einmal gemeinsam mit seinem Westkollegen Lafontaine das Bündnis mit der WASG zu schmieden und zu führen, dann eben als Linkspartei. Lothar Bisky, ein Mann, der weit über die ideologischen Grenzen hinweg anerkannt war. Er ist heute im Alter von 71 Jahren gestorben. Ulrike Bieritz mit einem Nachruf.
Er war ein aufrechter Linker, überzeugter Europäer und einer, wie er selbst immer sagte, der seine eigene Partei nicht so ernst nahm.
Es muss auch Spaß machen, Sozialismus zu wollen.
Geboren 1941 in Pommern, wuchs Lothar Bisky in Schleswig-Holstein auf. Als 18-Jähriger ging er alleine in die DDR, um Abitur zu machen. Danach studierte er Philosophie und Kulturwissenschaften, arbeitete in Leipzig am Zentralinstitut für Jugendforschung und war bis 1990 Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Ein gelernter Politiker war er nicht. Nach seiner Rede am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz, in der er für einen Fortbestand der DDR auf der Basis eines demokratisch reformierten Sozialismus plädierte, führte sein Weg in die Politik.
Ich bin kein Masochist, das ist wahr. Aber warum mute ich mir das zu? Mir liegt daran, dass es eine linkssozialistische Partei in der Bundesrepublik Deutschland gibt.
Sagte er 2003 auf die Frage, warum er zum zweiten Mal Vorsitzender der PDS werde, deren Chef er von 1993 bis 2000 schon einmal war. Bis 2007 führte er die Partei und diese dann in die Vereinigung mit der WASG. Die Linke wurde gegründet und gemeinsam mit Oskar Lafontaine blieb Lothar Bisky bis 2010 ihr Vorsitzender. Als er den Posten los war, wirkte er auch ein bisschen erleichtert.
Oh, mir geht's gut, ich habe frei. Das ist ein völlig neues Lebensgefühl, aber ich gewöhne mich dran.
Von 1990 bis 2005 war er Mitglied des Brandenburger Landtags, zeitweise Fraktionschef. Bei der vorgezogenen Wahl zog er 2005 in den Bundestag ein. Er lebte da aber eine bittere Niederlage. Er wollte Bundestagsvizepräsident werden, fiel aber in 4 Wahlgängen durch.
Ich habe verstanden, die Mehrheit will nicht, dass ich den Deutschen Bundestag repräsentiere.
Lothar Bisky war ein Kulturmensch, schrieb, liebte Bücher und wollte eigentlich mehr Zeit dafür haben, stattdessen immer und immer Politik. Zur Europawahl 2009 war er Spitzenkandidat der Linken, wurde Vorsitzender seiner Fraktion im Europaparlament und bis 2010 ebenfalls Vorsitzender der Europäischen Linken. Als er im März vergangenen Jahres den Fraktionsvorsitz niederlegte, aus gesundheitlichen Gründen, sagte Parlamentspräsident Martin Schulz, SPD, über seinen Freund Lothar Bisky:
Es ist ein Mensch, den ich gerne mit einem sehr altertümlich klingenden Begriff belegen würde. Es ist ein Ehrenmann. Ein Mann, auf dessen Wort man sich jederzeit verlassen kann.
Martin Schulz über Lothar Bisky, der heute im Alter von 71 Jahren gestorben ist. 13. August, das Datum ist auch im Deutschland des Jahres 2013 immer noch ein tragisches. Es ist der Tag, an dem 1961 DDR-Soldaten den Übergang nach Ost-Berlin schlossen und Bauarbeiter begannen, die Fundamente für eine Mauer zwischen den beiden Stadtteilen zu ziehen. Überall entlang des alten Grenzwalls wurde heute an die Opfer der Teilung erinnert, während sich heutige Schüler knapp 24 Jahre nach dem Mauerfall kaum noch vorstellen können, wie das damals war. Gut, dass es noch viele gibt, die man danach fragen kann. Auch die Kanzlerin. Und da die sowieso gerade im Wahlkampf unterwegs ist, gab sie heute an einer Berliner Schule eine Stunde Geschichtsunterricht.
Ich habe etwas erzählt aus dem Leben in der ehemaligen DDR. Die Schüler haben erzählt über ihre Eindrücke heute. Also ob es aus der historischen Perspektive eines Geschichtslehrers eine vollkommene Unterrichtsstunde war, weiß ich nicht. Aber die Zeit ist verflogen.
Die Bundeskanzlerin als Vertretungslehrerin für die über 800 Schüler des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums in Berlin-Prenzlauer Berg. Ein sehr aufregender Tag für die 18-jährige Luise zum Beispiel.
Sehr, sehr, sehr aufregend. So etwas hätte ich nie gedacht, dass irgendwie Angela Merkel hierher kommt in die Schule. Das ist sehr aufregend.
Und sie hat sich auch eine Frage zurechtgelegt.
Ah ja, genau, die Eastside Gallery soll ja eventuell abgerissen werden für diese Neubauten. Und da bin ich total dagegen, weil ich denke, dass so ein historischer Moment ist auch für uns, die nicht dabei waren beim Mauerfall. Also würde ich sie fragen, ob die Mauer jetzt schlussendlich wirklich abgerissen werden soll für diese Neubauten.
Nun ist die Bundeskanzlerin ja nicht persönlich dafür zuständig, ob die Mauerreste an der weltberühmten Eastside Gallery versetzt oder sogar abgerissen werden. Aber immerhin hatte die Frage mit der Mauer zu tun. Denn Frau Merkel hat heute Jugendliche unterrichtet, die nach dem Mauerfall geboren sind. Die also von der Mauer im besten Fall nur noch die Eastside Gallery als Kunstobjekt kennen. Das ist auch Vertretungslehrerin Merkel durch den Kopf gegangen.
Die gute Nachricht ist, dass für die meisten es wirklich Geschichte ist, die Teilung Berlins, dass in den Augen der jungen Leute es ein Deutschland gibt, in dem jeder auch seinen Weg finden muss. Für die heute heranwachsende Jugend kann man, glaube ich, sagen, dass die deutsche Einheit sich sehr, sehr gut entwickelt.
Die Kanzlerin als Geschichtslehrerin, ein Bericht von Sabine Beckmann aus Berlin. Und damit kommen wir im Echo des Tages zum Sport. Wenn ich sage, er hat sein Trikot zerrissen, dann weiß eigentlich fast jeder, wer damit gemeint ist. Denn es war tatsächlich ein großer Erfolg. Es war im Diskuswerfen Robert Harting, der seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist und zum dritten Mal Gold geholt hat. Wir hoffen jetzt auf eine Leitung zu unserem Kollegen Jens-Jörg Rieke in Moskau. Ich höre gerade, das funktioniert leider nicht, aber wir haben trotzdem einen Bericht vorbereitet von Dirk Walzdorf.
Er hat den goldenen Hattrick geschafft. Diskuswerfer Robert Harting ist zum dritten Mal in Folge Weltmeister. Im Luschniki-Stadion war Hartings eigener Rücken sein härtester Gegner. Trotz starker Schmerzen gelang ihm im vierten Versuch ein Wurf auf 69,11 Meter. Zu weit für alle anderen. Der Berliner verwies Piotr Malachowski aus Polen und Gerd Kanter aus Estland wieder einmal auf die Plätze. Harting hat damit seinen Status als Deutschlands Vorzeigeleichtathlet zementiert. Drei Weltmeistertitel in Folge, dazu der Olympiasieg im vergangenen Jahr. Robert Harting ist der Star im DLV-Team. Der zweite Deutsche im Diskusfinale, Martin Wierich, wurde Vierter.
Soweit der Bericht von Dirk Walzdorf. Und jetzt haben wir doch eine Leitung nach Moskau gefunden. Jens-Jörg Rieck, wir haben jetzt gerade schon gehört von Robert Harting. Es gibt aber noch eine weitere Medaillenhoffnung aus deutscher Sicht. Silke Spiegelburg, ist sie auf Medaillenkurs?
Ja, sie macht vielleicht den Wettkampf ihres Lebens. Noch ohne Fehlversuch. 4,45, 55, 65, 75. Es könnte gern so weitergehen. 4,82 wäre dann die nächste Höhe. Bislang in der Konkurrenz ebenfalls über die 4,75 im ersten Versuch. Nur Jelena Isenbajewa, das ist die Dame, weswegen es hier heute mal ordentlich voll ist. Natürlich, sie ist der Star, sie ist das Covergirl dieser Weltmeisterschaften. Die russische Weltrekordlerin Jennifer Schur, die US-amerikanische Weltmeisterin von 2011 ist ebenfalls noch glänzend dabei. Und Yaresley Silva, die hat es auch geschafft. Sie ist die Weltjahresbeste aus Kuba. Und damit habe ich Ihnen die Favoriten genannt. Jetzt ist nur eines zu beklagen, aber das ist in Anführungsstrichen so. Es ist ein Einzelkampf von ihr. Die zwei anderen Deutschen sind draußen und leider ganz knapp draußen auch die Deutsche im Mehrkampf, Claudia Rath, Vierte. Um eine Sekunde ist sie an der Bronzemedaille vorbeigerutscht. Überstrahlt das Ganze vom Gold für Robert Harting.
Soweit live aus Moskau Jens-Jörg Rieck und soweit das Echo des Tages für heute. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Sabine Rhein war am Mikrofon.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.